die Sünden zu, die ans Licht gekommen sind, von denen wir umgekehrt sind, die wir verurteilt haben und wo wir mit Gott übereingestimmt haben und sagen, das war total verkehrt, ich hatte kein Recht, das zu tun und ich will so nicht leben und ich brauche jetzt Hilfe, um anders zu leben. Diese Sünden, über die ein Kind Gottes Buße getan hat, diese Sünden werden zugedeckt. Nirgendwo findest du das in der Bibel, dass Sünde, die fortbesteht, in der jemand lebt als Lebensstil, von Gottes Gnade zugedeckt werden. Das ist eine gigantische Täuschung. Und das hängt zusammen mit unserem ganzen Missverständnis über, was ist die Liebe Gottes. Wir haben eine Definition von Liebe uns ausgedacht. Die kommt von Hollywood, aber nicht aus diesem Buch. Und wer nicht umkehrt, der in seiner Sünde verharrt, der immer noch sagt, aber so schlimm ist das gar nicht, ich kenne andere, die tun viel Schlimmeres, der Stolze bekommt keine Gnade. Es gibt keine Gnade für den, der seine Sünde rechtfertigt. Sünde zu rechtfertigen, ist ein absolut deutliches Indiz für Stolz. Weil er nicht den Maßstab Gottes anerkennt, weil er sich nicht Gott unterwirft. Er hat seinen eigenen Maßstab. Und der Stolze bekommt keine Gnade. Und die Gemeinde hat selber heftig mitgearbeitet an diesem ganzen Durcheinander, in dem wir heute sind, in dem wir Menschen Gnade zugesagt haben, die nie Buße getan haben. Ohne Buße. Und das ist nicht nur, sorry, ich bin erwischt, wie schade, sondern Buße ist, das zu verurteilen, was gewesen ist. Und sich abzukehren mit aller Entschiedenheit und zu sagen, ich will, ich muss und ich werde einen anderen Lebensstil jetzt lernen, nach den Standards Gottes. Das ist Buße tun. Alles andere ist keine Buße. Und wer sich nicht unter den Standard Gottes demütigt, bekommt keine Gnade. Wir haben ein Gottesbild entworfen und das wird verkündigt durch Bücher und durch Predigten und durch alles Mögliche. Das kommt geradewegs aus der Hölle. Und es gibt Menschen ein gutes Gewissen, in ihrem fleischlichen, antigöttlichen Lebensstil weiterzuleben. Aber das Wort Gottes rüttelt Menschen auf und weckt tote, schlafende Gewissen wieder auf. Wir können nicht Gemeinschaft haben mit Gott mit einem toten Gewissen, das sich nicht mehr meldet und das nicht mehr reagiert bei den Dingen, die völlig eindeutig gegen das Wort sind. Das ist das Problem. Paulus sagt, Menschen haben ihr Gewissen, das gute Gewissen von sich gestoßen und haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Ohne ein gutes Gewissen gibt es Schiffbruch im Glauben. Ein gutes Gewissen ist extrem wichtig. Und wir können falsche Gnadenbotschaften hören, da ganz tief drin wissen wir, wir betrügen uns, wir betrügen einander, wir betrügen die Gemeinde. Es ist nicht echt, es ist nicht real. Das Gewissen muss geweckt werden, das Gewissen muss geschärft werden, das Gewissen muss eine Berührung bekommen durch den Heiligen Geist. Manche haben auch von ihrer Tradition, von ihrer Erziehung, von wo sie herkommen, auch ein zu enges, ein falsches Gewissen. Und es gibt Gläubige, die fühlen sich schmutzig und schlecht nach Sex mit ihrem Ehepartner. Das ist ein Zeichen, dass da ganz gehörige Dinge in der Familie schiefgelaufen sind. Und sie brauchen das Wort Gottes und sie brauchen das Blut Jesu, das uns frei macht vom bösen Gewissen. Wenn etwas dich verklagt für Dinge, die Gott für schön und herrlich und wunderbar hält, dann hat dein Gewissen ein Problem und es braucht Heilung. Und es gibt Heilung. Halleluja, es gibt Heilung. Aber in der Regel ist das Problem nicht, dass unser Gewissen zu eng ist, sondern viel zu weit ist. Und das Gewissen muss neu geeicht werden. Und wie geschieht das? Durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Der Maßstab Gottes muss in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt werden. Und in vielen Gemeinden erlebe ich, dass die Leute sagen, du rede nicht über Sünde. Gib was Auferbauendes. Die Botschaft über Sünde, wie zerstörerisch Sünde ist, ist extrem auferbauend, weil wir nämlich nüchtern werden und sagen, okay, wenn das die Konsequenzen von Sünde sind, dann wird mein Wille, damit nichts zu tun haben zu wollen, immer stärker. Und das ist extrem auferbauend. Ein Pastor sagt, seitdem ich aufgehört habe, über Sünde zu predigen, ist das Haus voll. Und das stimmt wirklich. Das Haus ist voll wie nie zuvor. Aber wir kennen Leute in der Gemeinde und wir wissen, wovon das Haus voll ist. Extremste Sünde bis hinein in das Anbetungsteam. Und Paulus sagt zu Timotheus, predige das Wort. Und Gottes Wort handelt sehr viel von Sünde und von den Konsequenzen von Sünde. Warum? Damit wir sagen, hey, wenn es so ernst ist, okay, dann bin ich motiviert. Sprüche 7. Lass uns einmal das anschauen. Es gibt ganze Passagen im Wort Gottes, die eindringlich von Sünde sprechen. Wer hat uns erlaubt, diese Dinge jetzt wegzulassen und zu sagen, du, darüber spreche mir nicht, das ist nicht auferbauend, das ist nicht gut. Das gesamte Wort Gottes ist eingegeben vom Heiligen Geist und es ist nützlich zur Lehre, zur Besserung, zur Überführung. Sprüche Kapitel 7. Dort heißt diese Überschrift, die natürlich, das wissen wir, nicht inspiriert ist, aber doch uns einen Hinweis gibt, wovon das Kapitel handelt, Verführung zum Ehebruch, Folgen für den Verführten. Mein Sohn, bewahre meine Worte und meine Gebote birg bei dir. Bewahre meine Gebote, damit du lebst, und meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, meine Schwester bist du. Und Verwandte, nenne die Einsicht, dass sie dich bewahre vor der fremden Frau, vor der Ausländerin, die ihre Worte glatt macht. Denn durch das Fenster meines Hauses blickte ich, durch mein Gitter schaute ich hinaus. Und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand. Der geht über die Straße hin zu ihrer Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt er, in der Dämmerung am Abend des Tages, beim Anbruch der Nacht und der Dunkelheit. Da siehe, eine Frau kommt ihm entgegen im Hurenkleid und mit verstecktem Plan im Herzen. Leidenschaftlich ist sie und unbändig. Zu Hause haben ihre Füße keine Ruhe. Bald ist sie draußen, bald ist sie auf den Plätzen, bald... Und neben jeder Ecke lauert sie. Da greift sie ihn, da küsst sie ihn, wird unverschämt und sagt zu ihm, zu Heilsopfern war ich verpflichtet. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgezogen dir entgegen, um dein Gesicht zu suchen. Und ich habe dich gefunden. Mit Decken habe ich mein Bett bedeckt, mit bunten ägyptischen Leinen. Ich habe mein Lager benetzt mit Myrrhe und Aloe und Zimt. Komm, wir wollen an Liebe uns berauschen bis zum Morgen, wollen schwelgen in Liebkosungen. Denn der Mann ist nicht zu Hause, er ist weggegangen, fort auf die Reise. Den Beutel mit dem Geld nahm er in seine Hand. Am Tag des Vollmonds erst kommt er nach Haus. Sie verleitet ihn durch ihr vieles Überreden. Mit ihren glatten Lippen reißt sie ihn fort. Er folgt ihr augenblicklich, so wie ein Stier zur Schlachtung geht und wie in die Fessel hüpft der Hirsch, bis ein Pfeil die Leber ihm zerreißt, wie ein Vogel sich in Fangnetz stürzt und nicht weiß, dass es um sein Leben geht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und horcht auf die Worte meines Mundes. Nicht schweife dein Herz zu ihren Wegen, verirre dich nicht auf ihre Pfade. Denn viele sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und zahlreich alle, die sie ermordet. Ein Weg zum Sheol ist ihr Haus, der hinabführt zu den Kammern des Todes. Das ist, was das Wort Gottes sagt über Hurerei. Es ist kein Kavaliersdelikt, es ist nicht eine Kleinigkeit, es ist nicht irgendwie normal, es ist nicht akzeptabel, sondern es führt zum Verderben. Das ist, was das Wort sagt. Lass uns sagen, was das Wort sagt. Lass uns niemals denken, oh, das vermisst die Stimmung, wenn wir im Gottesdienst so etwas vorlesen. Der Heilige Geist berührt die Herzen, wenn wir das Wort Gottes vorlesen. Und wir sagen, das ist Gott, so denkt Gott. Ich will mit übereinstimmen. Gott, hilf mir, absolut klar zu sein. Hilf mir, nicht ein Stückchen abzuweichen von dem, was du sagst. Hilf mir, dass jede Stimmung, jede Idee in mir, das zu relativieren, dass das zum Schweigen kommt, dass alles in mir übereinstimmt mit deinem Standard. Hilf du mir. Das Wort Gottes macht nüchtern. Das Wort Gottes bringt Furcht des Herrn hervor. Und wir haben nur deswegen ein gutes Gewissen, weiterzumachen in Sünde, weil wir das Wort Gottes zum Schweigen bringen, weil wir Argumente dagegen setzen, sagen, ach, komm, das haben irgendwelche verklemmten Leute geschrieben. Ich weiß auch aus Erfahrung, wie herrlich das ist und wie schön das ist. Der das hier geschrieben hat, ist Gott, der Heilige Geist. Und er hat mehr Menschen zu Fall kommen sehen, als du in deinem ganzen Leben gesehen hast. Und aus Liebe warnt und mahnt uns Gott. Galater 6. Paulus bringt dieses wichtige Prinzip des Lebens. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir dafür sorgen, dass dieses Prinzip für dieses Gesetz, dass es für uns arbeitet. Und es ist das Gesetz von Saat und Ernte. Und dort heißt es in Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspottern. Warum sagt Paulus, irrt euch nicht? Weil wir uns so gerne irren möchten. Weil wir so gerne sagen möchten, ach komm, das ist ein bisschen zu krass. Das ist irgendwie so ein Zugeständnis an alttestamentliche Bußprediger, die immer mit dem Knüppel kommen wollen. Die brauchen auch mal einen Bibeltext. Aber das wirkliche Leben ist nicht so. Das ist das wirkliche Leben. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Bibel sagt, dass Entscheidungen und Handlungen wie ein Sähvorgang sind. Und entweder treffen wir Entscheidungen gemäß den Wünschen und Ansprüchen unseres Fleisches, dann säen wir auf das Fleisch. Und das Fleisch oder von diesem Fleisch werden wir Verderben ernten. Das ist, was die Bibel sagt. Oder wir können Entscheidungen treffen in Übereinstimmung mit den Ansprüchen und Wünschen und Zielen und Vorlieben des Geistes. Und wir werden von diesem Geist auch ernten. Aber das, was wir gesät haben, werden wir ernten. Und wir ernten vom Fleisch Verderben. Und vielleicht das Schlimmste und auch das Erste Verderben, was wir ernten vom Fleisch, ist unser Hunger nach Gott stirbt. Unser Hunger nach Gott lässt nach. Unser Verlangen, ihm nahe zu sein, ihn zu lieben, ihm nachzugehen, ihn kennenzulernen mit aller Kraft, das stirbt, wenn wir unser Leben einrichten nach den Wünschen und Begierden des Fleisches. Und der Gebetsgeist hört auf. Zeige mir jemanden, der Stunden vor dem Fernseher sitzt und der einmal einen starken Gebetsgeist hatte. Und ich sage dir, dieser Gebetsgeist wird verkümmern und in Kürze ist er nicht mehr da. Wir können nicht feurig sein. Und das ist, was das Wort Gottes uns gebietet. Seid brennend im Geist. Wir können nicht brennen. Das heißt, dass wir Raum machen für das Verlangen Gottes, das er hat nach uns, nach der Gemeinde und nach den Menschen da draußen. Wir können nicht brennen im Geist und uns von den Begierden unseres Fleisches ernähren oder diesen Ansprüchen folgen. Es ist nicht möglich. Das Brennen im Geist, die Sehnsucht nach Gott, der Hunger nach Gott, das Verlangen, Gott nahe zu sein, Gott anzubeten, Gott dein ganzes Herz zu geben, dein Leben zu geben, ihm zu dienen, dich ihm zur Verfügung zu stellen, dieses Verlangen wird sterben. Unsere Fähigkeit, die Gegenwart Gottes zu erleben und zu genießen, wird erlöschen, wenn wir als Lebensstil dem Fleisch folgen. Das heißt nicht, dass wir morgen gleich tot umfallen. Aber der Tod setzt ein. Und wenn der Tod in unser geistliches Leben kommt, dann hört der Hunger nach Gott auf. Paulus sagt es noch einmal in ganz ähnlicher Weise in Römer 8, Vers 13. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Siehst du, die Alternative ist ganz einfach. Entweder ich sterbe oder ich lebe, weil ich etwas getötet habe. Ich kann nur leben, wenn ich etwas getötet habe. Was ist, was das Wort Gottes sagt? Nachher schauen wir uns das ein bisschen detaillierter an. Jetzt wollen wir einfach nur die Dramatik sehen, dieses Schwarz-Weiß, dieses Entweder-Oder. Paulus bezieht sich auf Israel. Im ganzen ersten Teil des Kapitels 1. Korinther 10. Er bringt die Parallele zwischen Israel und uns. Und dann sagt er, das hat Konsequenzen jetzt. So wie Gott damals gehandelt hat mit Israel, wird er heute handeln. Viele, viele Menschen kennen ihre Bibel nicht und sie haben irgendwo die Idee entwickelt oder sogar gepredigt bekommen, zwischen Maleachi und Matthäus hat Gott eine wundersame Bekehrung durchgemacht. Und als der strafende, unerbittliche Gott im Alten Testament und jetzt ist Gott nur noch Liebe, das ist eine furchtbare Lehre. Gottes Abscheu über Sünder hat sich niemals geändert und wird sich auch nicht ändern. Was sich geändert hat, ist unser Denken, unsere Theologie. Das hat sich geändert. Und ich empfehle sehr, Bücher zu lesen von christlichen Autoren, die 200, 300, 400 Jahre alt sind. Und dann sagst du, meine Güte, wer hat uns dieses billige, flache Evangelium angedreht? Wo kommt denn das eigentlich her? Wenn du siehst, wie die Puritaner, was die für ein Glaubensleben hatten, was für eine Beziehung die hatten zu Gott, wie die geschrieben haben, über was es heißt, Gott nachzufolgen, Gott zu lieben. Auf jeder Seite kannst du Buße tun und sagen, Gott, errette mich von meiner Oberflächlichkeit. Es gibt fast nichts von dem neumodischen Zeugs auf den christlichen Büchertischen, was wirklich feurig und brennend und herausfordernd und ermutigend zugleich dich wirklich packt und dich dazu drängt, ein tieferes Leben mit Gott zu gehen. Es gibt ein paar wenige Dinge, aber die kannst du an 5 Fingern abzählen. Das Allermeiste ist seichtes Zeug. Und wir müssen auf unser Glaubensleben aufpassen, müssen aufpassen, womit wir uns ernähren. Und es ist eben nicht nur die Tatsünde. Viele Leute betrügen sich und sagen, ja, also du, natürlich, ich stimme dir überein, Ehebruch und all diese schrecklichen Dinge, niemals würde ich das tun. Und die gleichen Leute sitzen Abend für Abend vor der Glotze und schauen amüsiert zu, wie andere es tun. Das Fleisch, dein Fleisch und mein Fleisch ist absolut krank. Es hat Gefallen daran, Menschen beim Sündigen zuzusehen. Es ist absolut krank. Und kann sich dann noch sonnen und sagen, ich würde solche Dinge nie tun. Aber es genießt es, andere zuzuschauen, wie sie es tun. So, wenn wir solche Begierden und Gelüste in uns haben, das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Du bist ein Mensch. Jeder hat das, was die Bibel Fleisch nennt. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Das Fleisch ist untherapierbar. Es kann nicht verbessert werden. Man kann ihm nicht zureden, man kann ihm nicht Grenzen setzen. Man kann nicht sagen, okay, also bis hierhin, das ist dein Bereich, aber hier in meine Beziehung mit Gott, da kommst du nicht hinein. Man kann kein Friedensabkommen mit dem Fleisch treffen. Weil das Fleisch, Paulus sagt, es streitet gegen den Geist. Das Fleisch hat ein Ziel, deine Gemeinschaft mit Gott zu zerstören. Das ist derselbe Grund, warum Israel keine Verhandlung mit Hamas machen kann. Das Ziel von Hamas ist die Zerstörung Israels. Was willst du verhandeln? Was willst du besprechen mit solchen Leuten? Und das ist, was kaum jemand hier im Westen versteht. und zu sagen, hey, sei doch nicht so stur und kommt ihnen doch entgegen und jetzt müsst ihr mal reden. Ihr könnt nicht immer hoffen, durch Verweigerung können sich Probleme lösen. Und dieselbe Mentalität hast du in der Gemeinde. Komm, man kann doch nicht einfach so radikal und so entschieden gegen das Fleisch vorgehen. Ich meine, wir sind ja auch noch Menschen, wir haben ja auch noch Bedürfnisse. Ja, Halleluja, wir haben Bedürfnisse. Und wir sollen darauf achten, dass wir sie richtig genießen können. Und deswegen dürfen diese Bedürfnisse nicht pervertiert werden. Sie dürfen nicht verdreht werden. Wir dürfen das nicht zulassen. So, es geht nicht nur um Taten, es geht um Gedanken, es geht um Fantasie. Kicker, Zeichen, wir kommen gleich zur Erholungspause. So, Paulus schaut hier zurück und sagt, hey, denkt daran, wie Gott mit Israel gehandelt hat. Und er sagt auch, lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche unter jenen Hurerei trieben und fielen auf einen Tag 23.000. Heute ist schon die Idee, Gott straft Sünde anstößig. Und Menschen empören sich über das. Aber das ist, was die Bibel sagt. Gott liebt den Sünder. Gott will dem Sünder Gnade schenken. Aber die Gnade kommt unter einer Bedingung, dass der Sünder sich abkehrt vor der Sünde. Wenn er weiter in der Sünde bleiben will, bekommt der Sünder Gericht. Es gibt nur Gnade oder Gericht, es gibt nichts dazwischen. Und Gnade kommt für den, der sich unterwirft und der einsichtig ist, der reumütig ist und der umkehrt. Und er sagt, Gott, ich will so leben. Ich will übereinstimmen mit deinem Standard. Ich sage ja dazu. Und dann bekommt er in den Bereichen, wo er das noch nicht schafft, Gnade ohne Ende. So, es geht nicht darum, ja, jetzt müssen wir perfekt sein. Niemand von uns hört so eine Dinge, nickt, sagt, jawohl, alles klar, von jetzt ab 100% sauber und da ist nie wieder etwas. Komm, machen wir uns nichts vor. Das gibt es nicht. Aber was es gibt, ist zu verstehen, ich muss wachsam sein. Ich muss klar sein. Ich kehre nichts unter den Teppich. Und ich brauche Gnade und Gnade bekomme ich, wenn ich mich demütige, wenn ich meine Sünde nicht verberge, sie nicht leugne, sie nicht rechtfertige, sie nicht irgendwie schönrede oder sonst irgendwas, sondern der Sache ganz klar ins Auge sehe und ich stimme mit Gott überein, ich verurteile das, was gewesen ist in meinem Leben. Sage, ich habe kein Recht und ich will nicht und ich soll nicht und ich werde nicht, weil die Gnade Gottes ist da. Und ich werde lernen, Sieg zu haben in den Bereichen, wo ich bis jetzt besiegt wurde, wo ich mich habe besiegen lassen, wo ich die Standards Gottes nicht bejaht habe und wo ich mich nicht nach der Kraft Gottes ausgestreckt habe. Gott straft Sünde. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Ältesten, der in Ehebruch gelebt hat. Und er wurde ermahnt und ermahnt und ermahnt und hat das alles nicht ernst genommen. Und eines Tages fuhr er wieder oder wollte wieder fahren zu seiner Geliebten. Und auf dem Parkplatz, er war ein kerngesunder Mann im besten Alter, auf dem Parkplatz, wo er gerade in sein Auto steigen wollte, wollte wieder dorthin fahren. Auf dem Parkplatz ist dieser Mann tot umgefallen. Ohne irgendeine medizinische Vorgeschichte. Und dann empören sich Leute, wenn Menschen sagen, Gott hat gerichtet. Wenn das nicht Gott war, wer war das dann? Wie erklärst du dir das? Ich kenne einen anderen Fall. Ein Mann, ich denke um die 40, der in einem geistlichen Dienst war und Menschen zu unreinen Dingen verführt hat. Kerngesund, legt sich ins Bett und am nächsten Morgen finden sie ihn tot. Und ich kenne Details und kenne die Hintergründe. Wenn da Gott nicht gesprochen hat, dann was ist das dann? Ein dummer Zufall? Ein Missgeschick? Gott lässt sich nicht verspotten. Und wir werden mehr solche Dinge sehen. Je mehr die Klarheit Gottes zurückkommt, je mehr wir sagen, Gott, wir wollen dich so sehen und so haben, wie du in der Bibel dich darstellst und nicht wie unsere charismatische Theologie dich verharmlost hat. Wir wollen dich sehen als den ehrfurchtgebietenden Gott. Wir werden sehen, wie die Herrlichkeit Gottes zurückkommt und wie das Maß des Gerichtes Gottes über vorsätzliche Sünde zurückkommt. Was sagt die Bibel über Ananias und Sapphira? Furcht Gottes kam über alle, die es hörten. Furcht Gottes. Beten wir, dass das wiederkommt? Haben wir ein Verständnis, wenn das kommt, was wir Erweckung nennen, dass damit auch das Gericht über Sünde in der Gemeinde viel dramatischer, viel schneller und viel offenbarer sein wird? Haben wir dieses Verständnis? Wollen wir das wirklich? Ihr Lieben, Erweckung ist nicht nur ein paar Leute mehr bekehren sich, sondern Gott wohnt unter uns. Und dann wird es immer schwieriger zu spielen und zu täuschen. Und wir müssen sagen, das wollen wir. Das wollen wir haben. Und wir müssen nicht Angst haben. Ihr Lieben, wenn wir begreifen, da ist ein vollständig anderes Handeln Gottes zwischen dem Willigen, aber Unreifen und Schwachen, der stolpert und fällt. Aber er will raus, er will gerade werden, er will rein leben. Und er verurteilt jedes Mal seinen Fall und sagt, Gott, das geht so nicht weiter. Ich brauche Hilfe. Bitte vergib mir, reinige mich. Gib mir Gnade, zeig mir, wie ich da stabil werde, wo ich bis jetzt schwach werde. Ein solcher Mensch bekommt Gnade ohne Ende. Ohne Ende. Und das spielt keine Rolle, wie viel Mal er noch fällt. Das spielt keine Rolle. Aber ein Mensch, der seine Sünde verharmlost und rechtfertigt und auf andere hinweist, die noch viel schlimmer leben, und nicht im geringsten bekümmert ist über seinen Zustand und nicht im geringsten daran interessiert ist und keine sichtbaren Zeichen setzt, dass er raus will aus diesem Lebensstil. Dieser Mensch bekommt keine Gnade. Gott hört nicht einmal seine Gebete. Gott liebt diesen Menschen, aber er hört nicht seine Gebete. Er widersteht ihm. Wenn wir das verstehen, dass Gott je nach unserer Herzenshaltung einmal so entgegenkommt und so wohlwollend und so freundlich und so gütig sein kann und gleichzeitig so massiv sein kann für die, die in stolzem Herzen ihm widerstehen und das Wort Gottes für nichts erklären. Wenn wir das begreifen, dann ist Hoffnung für die Willigen, aber ein Erschrecken für die Stolzen und Selbstsicheren. Und das muss wieder kommen. Und Verkündigung, ich weiß nicht, wer hier unter euch im Dienst ist, das Wort zu verkünden. Verkündigung muss beides darstellen. Die Barmherzigkeit Gottes, die Gnade ohne Ende und ein heiliger Gott, der widersteht den Stolzen und der Sünde, die fortbesteht und die nicht bereinigt wird, richtet. Beides muss verkündigt werden. Und der Vorteil, wenn du das tust, ist, du wirst Verfolgung haben, dass ein neuer Beweis des Wort Gottes ist wahr. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Predige das Wort und Paulus sagt, leider will ich. Was hat Predigen mit dem Wort zu tun, mit will ich leiden? Nun versuch's einmal. So, wir haben eine Fülle von biblischen Warnungen. Das waren nur einige wenige. Und als ich so darüber nachdachte, ohne mich groß anzustrengen, sind mir 4, 5 Namen von international bekannten Dienern Gottes aus den letzten wenigen Jahren eingefallen, die in diesem Bereich gefallen sind. Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Und wie viele auf regionaler oder lokaler Ebene sind den gleichen Weg gegangen. Und sie sind gefallen, sie haben alles verloren. Ich persönlich kenne Männer Gottes, die für ein bisschen Spaß mit einer fremden Frau im Bett alles verloren haben. Ihren guten Namen, ihren Dienst, ihre Familie, ihre Frau, die alles verloren haben. Ich kenne einige. Sünde ist nicht normal, Sünde ist nicht vernünftig, Sünde ist absolut irrational und unvernünftig. Und sie braucht eine harte Antwort. Und du wirst sie ihr geben. In der Kraft des Heiligen Geistes. Es sind nur wenige Dinge. wie man so sagt in Amerika, Sex, Money, Power. Das sind die drei Dinge. Und besonders bei den jungen Leuten. Money haben sie nicht, Power haben sie auch nicht. Und dann kommt die Idee, lass uns eine Freundin haben. Alle haben eine Freundin. Wo steht das im Wort Gottes, dass ein nicht heiratsfähiger 14-Jähriger, 15-Jähriger, 16-Jähriger, dass er eine Freundin haben soll? Wo steht das im Wort Gottes? Ich glaube, dass wir keine Freundinnen und Freundschaften brauchen. Ich glaube, dass wir leben in normalem Umgang mit Geschwistern, bis wir im heiratsfähigen Alter sind. Und dann brauchen wir auch keine Freundin, dann brauchen wir eine Braut. Und dann brauchen wir Anleitung, wie wir eine Braut suchen und wie wir eine finden und was die Kriterien sind. Ja? Und das ist nicht die Rocklänge oder sonstige äußerliche Geschichten, sondern das sind geistliche Qualitäten. Wir haben ein Seminar gemacht für junge Leute, verliebt, verlobt, verheiratet. Da kamen sie aus der ganzen Umgebung und haben gesagt, noch niemals in unserer Gemeinde wurde über diese Dinge gelehrt, über Selbstbefriedigung und Partnerschaft und Freundschaft und wie findet man den richtigen Ehepartner. Niemals, was bauen die da für eine Gemeinde, wenn sie diesen wichtigen Bereich der jungen Leute durch das Wort Gottes nicht abdecken? Was machen sie da? Das geht am Leben vorbei, ihr Lieben. Und wer ignoriert, dass Sexualität und auch die Verführung zu unreiner Lust, dass das Thema Nummer eins ist, der hat vom Leben keine Ahnung. Und die Gemeinde muss und sie kann und sie soll eine Antwort geben. Halleluja. Okay, jetzt sollen wir eine Pause machen zum Erholen und dann setzen wir zur Lösung an.